Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik und wie immer ist Leonie dabei.
Hi zusammen und heute wird's richtig handwerklich. Wir schauen uns an, wie im Mittelalter Schilde hergestellt wurden.
Genau, und ich muss ehrlich sagen, als ich mich in das Thema eingelesen habe, das ist viel komplexer, als man denkt. Man stellt sich ja vor, Holzbrett, bisschen verstärken, fertig ist der Schild.
Stimmt, so hätte ich das auch gedacht. Einfach ein Stück Holz zuschneiden und...
Und da liegt man völlig falsch. Die mittelalterlichen Schildmacher waren echte Materialwissenschaftler. Kurz gesagt, die haben praktisch Kompositmaterial erfunden, Jahrhunderte vor der modernen Industrie.
Warte, Kompositmaterial wie bei modernen Rennwagen?
Nicht ganz so Hightech, aber das Prinzip ist dasselbe. Verschiedene Materialien kombinieren, um die besten Eigenschaften zu nutzen. Schauen wir mal. Als Grundmaterial haben die Schildmacher hauptsächlich Lindenholz verwendet.
Warum ausgerechnet Linde? Das klingt jetzt nicht nach dem härtesten Holz der Welt.
Aha, genau das ist der Punkt. Es geht nicht nur um Härte. Lindenholz ist relativ leicht, lässt sich gut bearbeiten und, das ist wichtig, es splittert nicht so schnell. Ein harter Eichenschild bricht dir unter Umständen in scharfe Stücke, wenn er getroffen wird.
Autsch, das will man nicht am Arm haben.
Das Holz wurde in etwa einem halben Zoll Dicke Seite an Seite verleimt. Und jetzt kommt's. Die haben nicht irgendeinen Leim genommen, sondern spezielle, natürliche Klebstoffe.
Lass mich raten, Pferdeleim?
Na dran. Theseleim war einer der Favoriten. Oder Milchleim. Klingt erstmal nicht so spektakulär, aber diese Klebstoffe waren wahnsinnig haltbar und trotzdem flexibel genug.
Milchleim? Aus normaler Milch?
Aus Milchproteinen, genau. Casein nennt sich das. Die Römer und später die mittelalterlichen Handwerker wussten wohl schon, dass das Zeug bombenfest klebt, aber nicht spröde wird wie manche andere Klebstoffe.
Das ist ja verrückt. Und dann?
Dann kommt die erste Verstärkungsschicht. Hessenleinen. Das wurde über die Holzbasis gelegt und mit Leim getränkt. Und hier wird's interessant.
Warte, Hessenleinen, ist das nicht einfach grober Stoff?
Ja, aber... wie soll ich das erklären? Stell dir vor, du tauchst Gewebe in Leim und lässt es aushärten. Das wird praktisch zu einer Art...
Wie bei Glasfaserkunststoff?
Genau. Der Blogpost beschreibt es als antike Glasfaser. Das ist ein perfekter Vergleich. Das Leinen gibt Zugfestigkeit, der Leim verbindet alles und zusammen wird's viel stärker als die Summe der Teile.
Wow! Und das alles ohne moderne Technik, das ist echte Ingenieurskunst.
Absolut. Und eine weitere Lage Leinen kam noch drauf, für eine glattere Oberfläche und bessere Optik. Man merkt schon, das war kein schnelles Wochenendprojekt.
Bei Battle Merchant haben wir ja auch verschiedene Schildtypen im Sortiment. Die sind sicher nicht alle so aufwendig hergestellt wie damals, oder?
Die heutigen Repliken sind natürlich anders produziert, aber die Grundprinzipien, naja, funktionieren heute noch genauso. Ein guter Schild braucht die richtige Balance aus Stabilität und Flexibilität.
Und das war noch nicht alles, oder? Du hast ja gesagt, das wird noch komplexer.
Oh nein, wir haben gerade mal die Grundlagen. Warte ab, bis du hörst, was mit dem Eisenrahmen passiert und wie sie die Kanten verstärkt haben. Das wird richtig handwerklich. So, nachdem wir jetzt die Grundlagen haben, Lindenholz, die verschiedenen Klebstoffe, kommen wir zum wirklich faszinierenden Teil. Denn das war ja erst der Anfang.
Du meinst das mit der antiken Glasfaser? Das hast du vorhin so geheimnisvoll angedeutet.
Genau. Also stell dir vor, du hast deine Holzbasis schön verleimt. Und jetzt kommt das Hessenleinen ins Spiel. Das wird nicht einfach draufgelegt, nein, das wird systematisch mit Leim getränkt.
Okay, aber das ist doch immer noch nur Stoff.
Aha, das denkst du. Aber wenn du Gewebe mit einem Bindemittel tränkst und aushärten lässt, dann... wie erkläre ich das am besten?
Warte, das kenne ich. Bei modernen Kompositmaterialien macht man doch genau das, Glasfasern mit Harz.
Genau, du hast es erfasst. Das Prinzip ist exakt dasselbe. Das Leinen übernimmt die Rolle der Glasfasern. Es gibt Zugfestigkeit in alle Richtungen.
Das heißt, die haben im Mittelalter Verbundwerkstoffe erfunden?
Praktisch schon. Der Leim wirkt wie das Harz. Er verbindet alles zu einer Einheit. Aber das Leinen kann sich trotzdem bewegen, biegen, ohne zu reißen. Das macht den Schild flexibel und trotzdem wahnsinnig stabil.
Moment mal, das ist ja Hightech für die Zeit.
Stell dir die Werkstatt vor. Der Schildmacher breitet das Hessenleinen über die Holzbasis aus, tränkt es sorgfältig mit dem Leim, vermutlich dem Tieseleim oder Milchleim, den wir vorhin erwähnt haben.
Und das wird dann hart wie was eigentlich?
Nicht steinhart. Das ist der Clou. Es wird fest, aber behält eine gewisse Elastizität. Ein Schlag wird nicht einfach durchschlagen, sondern die Energie wird über die ganze Fläche verteilt. Das Leinen wirkt wie ein Netz, das die Kräfte auffängt.
Also wie bei modernen schusssicheren Westen, die sind auch aus Fasern, die...
Du denkst in die richtige Richtung. Natürlich nicht so hoch entwickelt, aber das Grundprinzip, ja, absolut vergleichbar.
Wahnsinn! Und das war's noch nicht, oder?
Nee, noch eine Schicht kam drauf. Eine weitere Lage Leinen, diesmal für die Oberfläche. Das sollte alles glätten und, optisch ansprechender machen.
Aber hauptsächlich ging's um Funktion.
Hauptsächlich ja. Aber überleg mal, ein Schild war auch Statussymbol, der musste gut aussehen. Niemand will mit einem hässlichen, groben Ding rumlaufen.
Mittelalterliches Designbewusstsein.
Aber zurück zur Technik. Durch diesen mehrschichtigen Aufbau hast du am Ende einen Schild, der... Moment, wie soll ich das erklären? Der ist härter als reines Holz, aber nicht spröde wie Metall.
Ach so, er kann Schläge abfedern, ohne zu zerbrechen?
Exakt. Das Holz gibt die Grundstabilität, das Leinen fängt die Schlagenergie auf und verteilt sie und der Leim hält alles zusammen. Das ist wirklich geniale Ingenieursarbeit.
Wenn ich mir vorstelle, dass die das alles nur durch Ausprobieren und Erfahrung rausbekommen haben. Ohne Computersimulationen oder Materialtests.
Jahrhundertelange Erfahrung und handwerkliches Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Die wussten genau, welche Leinenart, welcher Leim, welche Schichtdicke.
Moment, das erklärt auch, warum manche historischen Schilde so viel besser erhalten sind als andere. Je nachdem, ob der Handwerker die Technik perfekt beherrschte.
Sehr gut beobachtet. Ein schlampig gemachter Schild würde nach ein paar Jahren auseinanderfallen. Ein Meisterwerk hält Jahrhunderte.
Das ist ja wie bei uns im Reenactment. Man merkt sofort den Unterschied zwischen billigen Repliken und...
Und sorgfältig gefertigten Stücken, genau. Wobei heute natürlich andere Herstellungsmethoden verwendet werden.
Aber die Grundidee ist dieselbe.
Das Prinzip schon. Mehrschichtig verschiedene Materialien kombinieren, um die besten Eigenschaften zu nutzen. Nur die moderne Industrie macht das mit anderen Mitteln.
Ich bin ehrfürchtig. Diese mittelalterlichen Handwerker waren echte Genies.
Siehste? Am Anfang dachten wir noch, einfaches Holzbrett. Und jetzt stehen wir hier und staunen über Composite-Technologie aus dem Mittelalter. So, jetzt haben wir unsere geniale Composite-Konstruktion aus Holz und Leinen. Aber die mittelalterlichen Schildmacher waren noch nicht fertig.
Klar, du hattest ja von Eisenrahmen gesprochen.
Genau, und hier wird's richtig handwerklich. Die Schmiede mussten Eisen- oder Stahlplatten bis zur Rotglut erhitzen.
Rotglut? Das sind wie viele Grad?
Um die 900 bis 1000 Grad. Stell dir die Hitze vor, die glühende Farbe. Und dann wurde das Metall in eine schalenförmige Form gebracht.
Schalenförmig? Warum?
Zum Handschutz. Der Schildbuckel, das ist die gewölbte Mitte, sollte die Hand dahinter schützen. Ein Schwerthieb prallt ab, statt durchzuschlagen.
Ach so, wie eine Art Deflektorschild?
Wenn du so willst, ja. Aber nach dem Formen kam noch ein entscheidender Schritt. Das Planieren.
Planieren klingt glättend?
Ist es auch, aber nicht nur. Beim Planieren wird die Oberfläche systematisch bearbeitet. Gehämmert, geglättet. Das verdichtet das Material und macht es, Wie soll ich das erklären?
Härter?
Härter und gleichmäßiger. Die Metallstruktur wird homogener. Das ist echte Metallurgie. Jahrhunderte vor der industriellen Revolution.
Wahnsinn! Also hatten die schon Techniken, die wir heute noch nutzen?
Die Grundprinzipien absolut. Aber warte, es kommt noch besser. Weil jetzt kam das Rohleder ins Spiel.
Rohleder? An einem Schild?
Zur Kantenverstärkung. Das eingeweichte Rohleder wurde über die Schildkanten gezogen. Das gab zusätzliche Stabilität und verhinderte, dass der Schild sich verbiegt.
Ah, wie eine Art Puffer.
Genau, denk an die Belastung. Ein Schwertstreich trifft die Kante. Das Leder fängt den Aufprall ab und verteilt die Kraft.
Das ist ja wie bei modernen Stoßdämpfern. Verschiedene Materialien für verschiedene Aufgaben.
Du hast es erfasst. Holz für die Grundstruktur, Leinen für Flexibilität, Eisen für harten Schutz, Leder für Dämpfung.
Das ist ja ein komplettes System.
Exakt. Und jetzt kommt der Teil, der mich wirklich überrascht hat.
Ja.
Diese Schilde waren nicht nur zum Schutz da. Sie wurden auch als Waffen eingesetzt.
Warte. Als Waffen?
Zum Zuschlagen. Der Blogpost erwähnt das explizit. Die Schilde waren robust genug, um damit zuzuschlagen.
Das ändert ja alles. Ich dachte immer, Schilde sind nur passiver Schutz.
Nein, das war aktive Kampfführung. Mit dem Schildbuckel konntest du einen Gegner betäuben, mit der Kante kannst du ihn wegdrücken.
Das heißt, Moment, das erklärt, warum sie so stabil sein mussten. Genau, sie mussten nicht nur Schläge abwehren, sondern auch selbst austeilen können, ohne kaputt zu gehen. Das ist Kampfsport-Equipment, nicht nur Schutzausrüstung.
Und das bringt uns zu den verschiedenen Schildtypen. Die charakteristischen Normannenschilde mit ihrer Topfenform.
Die kenne ich. Die sehen aus wie überdimensionale Tränen.
Bildhaft, aber treffend. Der Blogpost nennt sie ausgeklügelte Meisterwerke der Ingenieurskunst.
Bei der ganzen Technik, die dahinter steckt. Das kann ich verstehen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Die Tropfenform war nicht zufällig. Sie schützt den Körper optimal, ist aber trotzdem wendig genug für schnelle Bewegungen.
Und die unterschieden sich von den Rundschilden?
Funktional schon. Rundschilde waren eher für andere Kampfstile, aber das Konstruktionsprinzip war ähnlich. Mehrschichtig, verstärkt, durchdacht.
Weißt du, im Reenactment merkt man den Unterschied zwischen billigen und guten Schildrepliken sofort.
Wie meinst du das?
Die billigen sind nur bemalte Holzbretter, die fühlen sich tot an. Aber eine gute Nachbildung, die hat Gewicht, Balance, fühlt sich lebendig an.
Das macht Sinn, weil die historischen Vorbilder eben diese ausgeklügelte Konstruktion hatten.
Genau, du spürst die Ingenieurskunst dahinter, wenn du so willst.
Bei Battle Merchant gibt es ja verschiedene Schildtypen. Von einfachen Übungsschilden bis zu, aufwendigeren Repliken.
Stimmt, wobei natürlich heute andere Herstellungsmethoden verwendet werden.
Klar, die wenigsten Leute haben heute Zugang zu einer mittelalterlichen Schmiede mit Rotglut und Planierung.
Das wäre aber schon cool.
Wobei, die Grundidee bleibt dieselbe. Verschiedene Materialien optimal kombinieren.
Es ist schon krass, wenn ich jetzt an einen mittelalterlichen Schildmacher denke. Das war ein echter Ingenieur.
Absolut. Materialwissenschaft, Metallurgie, Konstruktionstechnik. Alles in einer Person.
Und das Wissen wurde über Generationen weitergegeben. Ohne Lehrbücher, ohne YouTube-Tutorials.
Reine Erfahrung und Handwerkskunst. Respekt vor diesen Leuten.
Ehrlich gesagt, ich schaue jetzt mit ganz anderen Augen auf historische Ausrüstung.
Das kann ich verstehen. Von einfachem Holzbrett zu Composite-Ingenieurskunst. Das ist schon ein Sprung. So, wenn wir jetzt mal zurückblicken auf das, was wir heute gelernt haben. Das ist schon beeindruckend, oder?
Absolut. Wer hätte am Anfang gedacht, dass wir von einfachen Holzbrettern zu Composite-Technologie und Metallurgie landen?
Genau. Von Lindenholz und Milchleim zu antiker Glasfasertechnik, von Planieren bis hin zu Schilden als Waffen. Das war eine Reise.
Und weißt du, was mich am meisten fasziniert? Diese mittelalterlichen Handwerker waren echte Wissenschaftler, ohne es zu wissen.
Sie haben durch pure Erfahrung und Generationen von Wissen Techniken entwickelt, die wir heute noch bewundern.
Genau. Und das macht es so spannend, wenn man Reenactment mit Repliken hantiert. Man hält Geschichte in den Händen.
Wie meinst du das?
Na, jeder gute Schild heute, auch die von Battle Merchant, basiert auf diesen jahrhundertealten Prinzipien. Die Kombination verschiedener Materialien, die Balance zwischen Stabilität und Flexibilität.
Das stimmt. Die Grundideen leben weiter, auch wenn die Herstellungsmethoden heute anders sind.
Und für jeden, der sich dafür interessiert, ob Lab-Einsteiger oder Geschichtsnerd, bei Battle Merchant kann man ja verschiedene Schildtypen finden. Von einfachen bis zu, wie soll ich sagen, detaillierteren Repliken.
Die einen für den schnellen Einstieg, die anderen für die, die wirklich in die Materie eintauchen wollen.
Exakt. Und jetzt, wo wir wissen, was historisch dahinter steckt, schaut man ganz anders auf so ein Schild.
Das kann ich mir vorstellen. Anstatt nur Form und Farbe zu sehen, erkennt man die Ingenieurskunst dahinter.
Ehrlich gesagt, Hendrik, danke für diese Reise. Ich schaue jetzt mit völlig anderen Augen auf mittelalterliche Handwerkskunst.
Das freut mich. Und wie der Blogpost so schön sagt, diese Einblicke zeigen uns, wie die Menschen damals ihre Ressourcen und Fähigkeiten nutzten, um sich auf die Herausforderungen ihrer Zeit vorzubereiten.
Das ist auch heute noch relevant, oder? Wir bereiten uns auch auf unsere Herausforderungen vor, nur eben anders.
Absolut. Und vielleicht gibt es in 500 Jahren wieder Leute, die über unsere heutigen Techniken staunen.
Möglich. Wobei ich hoffe, dass bis dahin niemand mehr Schilde braucht.
Das wäre wünschenswert. Aber die Faszination für Handwerkskunst wird bleiben.
Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, selbst mal einen historischen Schild in die Hand zu nehmen, schaut bei Battle Merchant vorbei. Und denkt daran, dahinter stecken jahrhunderte alte Ingenieurskunst.
Das war's für heute. Beim nächsten Mal tauchen wir wieder tief in die Geschichte ein. Bis dahin, bleibt neugierig.
Und vergesst nicht, Geschichte ist überall um uns herum. Man muss nur genau hinschauen. Tschüss.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.